Ja, einen schönen guten Morgen zusammen. Die Sonnenuhr spielt heute keine Rolle, aber die Zeit zumindest. Stellt euch mal vor, 700 Jahre vor eurer Geburt, das wäre bei mir 1262, jetzt wisst ihr auch, was für alter Knochen ich schon bin, ihr könntet festlegen, 700 Jahre davor, vor eurem Leben, festlegen, wie euer Leben ablaufen soll. Stellt euch das mal vor. Wo und wie ihr geboren werdet, wo ihr leben wollt, wie das Leben so ablaufen soll, zumindest die Eckpunkte, wie lange ihr lebt und wie euer Leben enden soll. Eigentlich ein eigenartiger Gedanke, oder? Vielleicht wäre unsere Entscheidung eine schmerzfreie Geburt, zumindest für die Mutter. Wohlbehütet aufwachsen, vielleicht ohne Geldprobleme. Guten Beruf, am besten vom Beruf Sohn oder Tochter. Tagsüber immer schön Wetter, nachts Regen. Und sterben vielleicht mit der Bibel in der Hand, im Bett einschlafen, wie ein Bruder von Wort und Wissen, der in der Früh aufgefunden wurde mit der Bibel in der Hand und tot im Bett gelegen ist. Niemand würde sich wahrscheinlich entscheiden, den qualvollsten Tod, den es so gibt, zu erleiden. Gott hat einen Punkt festgelegt, wo er durch den Propheten Jesaja und auch über andere Propheten klar aufgezeigt hat, dass er einmal den Messias, den Retter der Welt, den seine Seele liebt, seinen eingeborenen Sohn, seinen leidenden Knecht auf diese Welt kommen lassen würde. Durch das ganze Alte Testament wird das vorausgesagt und es wird auf diesen Punkt hingearbeitet, im ganzen Alten Bund, dass sich dies einmal erfüllen wird. Und dadurch, dass es dem Propheten Jesaja und auch anderen Propheten geoffenbart worden ist, hat er sich praktisch festgelegt. Und würde Gott das nicht erfüllen, was er voraussagen hat lassen, dann könnten wir mit Recht sagen, auf so einen Gott könnten wir verzichten. Aber wir wissen heute, Gott hat sein Wort, das er voraussagen hat lassen, genauestens erfüllt in Jesus, seinem eingeborenen Sohn. Und es steht ja noch einiges aus. Aber das, was wir heute lesen, hat sich tatsächlich geschichtlich, historisch komplett erfüllt. Er ist treu im Gegensatz zu uns. Gott hält, was er verspricht. Und darüber können wir eigentlich nur staunen. Wir haben heute und auch die nächsten, wahrscheinlich sogar zwei Predigten, einer der gewaltigsten Kapitel in der ganzen Bibel vor uns. Und diese Kapitel haben für alle Menschen eine Bedeutung. Sie sind für alle Menschen bedeutend, ob sie es wollen oder nicht. Ob sie es wissen oder wissen wollen oder nicht. Es ist so. Zum Zweiten ist es einer der klarsten Beweise, und das dürfen wir nicht unterschätzen, die klarsten Beweise für die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift und dass es Gott auch ernst meint, mit dem, was er hier vorausgesagt hat. Und er hat es nicht zum Spaß gemacht, sondern um uns verlorene Geschöpfe von der ewigen Verdammnis, von der Ewigkeit, ewigen Verlorenheit zu bewahren. Gehen wir inne und denken wir heute mal darüber nach, was Gott uns vorausgesagt hat. Diesen Text, den ich heute behandle, sehne ich eigentlich schon seit Jesaja 40 herbei. Es ist einer der Höhepunkte der ganzen Bibel und auch meiner Predigtserie in Jesaja. Obwohl es auf der einen Seite ja traurig ist, so ist es gleichermaßen für uns, die wir an den Herrn Jesus glauben, die hoffnungsvollste und beweiskräftigste Passage in der ganzen Bibel. Aber bevor ich mit dem heutigen Text beginne, möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, um was es letztes Mal ging. Es ging um eine Weltstadt, nämlich um Gottes Weltstadt, Jerusalem. In Jerusalem wird einmal der wahre König, der König der Könige, das Friedensreich aufrichten. Die ganze Welt wird nach Jerusalem pilgern und sie werden das Wort des lebendigen Gottes endlich hören wollen. Heute wird das Wort Gottes eher gemieden. Und der Grund liegt auf der Hand. Denn im tausendjährigen Friedensreich wird Satan für 1000 Jahre gebunden. Wie es in Offenbarung 20, Vers 3 steht, die Nationen kann er nicht mehr verführen oder wird er nicht mehr verführen können. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass die ganze Welt nach Jerusalem pilgern wird, um das Wort Gottes zu hören. Hier in diesem Vers wird das Meisterstück Gottes zu unserer Erlösung vorausgesagt. Und wir wissen heute, es ist in Jesus Christus, dem Erlöser und Heiland, komplett erfüllt, und zwar bis ins kleinste Detail. Die Juden zu seiner Zeit und teilweise auch noch heute ignorieren die Tatsache des leidenden Knechtes und erwarten ihn, so wie er eigentlich in Jesaja 52 vorgestellt wird. Als den König, der sein Volk in die Königsherrschaft führen wird, erlöst und befreit zu werden. Interessant, die orthodoxen Juden lassen bis heute in der Schriftlese am Sabbat in der Synagoge den Abschnitt 52, Vers 13 bis 53, 12 aus. Sehr interessant. Zum Vertiefen könnt ihr euch gern mal bei Roger Libby das anhören. Der erklärt es dann ganz genau, dass die Juden das wirklich auslassen. Und es kursiert auch auf YouTube so ein Interview, wo Juden interviewt werden, auch orthodoxe Juden, die keine Ahnung haben von Jesaja 52, 13 bis 53, 12 und waren ganz erstaunt, dass es das gibt. Also, ich werde heute nicht das ganze Kapitel lesen, sondern eigentlich nur 3 Verse von Jesaja 52 und ich werde wahrscheinlich die Predigt in 2 bzw. 3 Teile aufteilen, weil da steckt so viel drin, dass ich bei 3 Versen schon, dass es vollkommen ausreicht. Ja, der heutige Text ist das sogenannte 4. Lied des Knechtes Gottes. Und wenn wir 4 Lieder haben, dann werden wir können ich nicht jetzt mit dem 4. anfangen, sondern ich muss erstmal die 3 erklären. Die 4 Lieder beinhalten die wichtigen Eckpunkte des Knechtes Gottes. Und es geht los mit 42. Jesaja 42. Wer eine Bibel dabei hat, bitte aufschlagen. Ich lese immer nur einen Vers jetzt, aber ich kann, normalerweise geht das erste Lied von 42, 1 bis 9, aber ich lese mal nur den Vers 1. Da steht, siehe mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Also, er ist auserwählt, er ist geliebt, er ist voll Heiligen Geistes und er wird das Recht ausführen. Da kommen wir später noch mal drauf. Dann das zweite Lied in 49. Da lese ich auch nur einen Vers vor oder 2. Das geht eigentlich von 49, 1 bis 6. Aber ich lese mal nur den Vers 1. Hört auf mich, ihr Inseln, und horcht auf, ihr Völkerscharen, die ihr von fern her seid. Der Herr hat mich berufen vom Mutterleib an, hat von meiner Mutterschoß an meinen Namen genannt. Also berufen von Mutterleib an. Und der Vers 6 noch. Ja, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nation, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Also, er ist nicht nur das Licht für Israel, sondern auch für die ganze Welt. Wir wissen das heute ja, dass heute auch das Heil zu den Nationen gekommen ist. Und das Lied 3, Vers 50, da lese ich 8 und 9. Nahe ist der mir Rechtschaft. Wer will mit mir einen Rechtsstreit führen? Lasst uns zusammen hintreten. Wer ist mein Rechtsgegner? Er trete her zu mir. Sieh, der Herr hilft mir. Wer ist es, der mich schuldig erklären will? Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. Also niemand wird irgendwann Jesus einen Vorwurf machen können, wenn er verdammt wird. Denn jeder Mensch ist zu Recht angeklagt. Und nur Jesus war sündlos und war der Recht, ist unser Rechtssprecher vor dem Vater. Ja, wir haben letzte Woche auch in der Predigt das ausführlich gehört. Wer das will, kann das gerne nochmal anhören im Internet. Axel hat es sehr gut ausgeführt letzte Woche, was das Recht betrifft, was wir für ein Recht eigentlich haben, ja, vor Gott. Jetzt will ich aber zum Text kommen heute. Das war jetzt ein langer Vorspann, aber es war mir wichtig, dass das, oh, ja, dass wir richtig einmünden jetzt auch in den Text, wo wir heute haben. Wie gesagt, ich werde heute nur über 3 Verse predigen. Und zwar 52, 13 bis 15. Normalerweise sollte das eigentlich auch zum Kapitel 53 dazugehören, aber ist egal, sei es drum. 52, 13 bis 15. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war, und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Ja, das Thema heute, der leidende Knecht, Teil 1. Und wie gesagt, ich wollte eigentlich eine Predigt halten, aber es geht beim besten Willen nicht. Ich habe jetzt in 3 Versen 5 Gliederungspunkte. Der erste Gliederungspunkt, die klare Zielsetzung des leidenden Knechtes. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Schon das Wort siehe ist eigentlich im Hebräischen ein Wort, das Aufmerksamkeit hervorrufen soll. So ähnlich wie der Herr Jesus immer, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Also es soll uns hier aufmerken lassen. Und tatsächlich könnte man eigentlich schon über diesen kurzen Text schon eine Predigt halten. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln oder mein Knecht wird erfolgreich sein. So steht es, glaube ich, in manchen Übersetzungen auch. So kann man das auch übersetzen. Und ich habe mir gedacht, wann ist eigentlich jemand erfolgreich? Wer weiß es, wann ist jemand erfolgreich? Weiß niemand? Ja, aber ganz allgemein gesprochen, mal Gott einfach aus dem Spiel, also jetzt aus dem Spiel lassen, in Anführungsstriche, einfach das Wort erfolgreich. Bitte? Welches Konto wird? Nee, auch nicht. Ja, was vorzeigen kann. Aber das ist schon der zweite Schritt. Der erste, bitte? Genau. Wenn man sich Ziele setzt und das Ziel erreicht, das ist erfolgreich. Deutschland hat bei der Fußball-WM zum Beispiel das Ziel nicht erreicht und ist kläglich gescheitert. Eine Mannschaft mit einem Marktwert von 947 Millionen Euro. Dagegen Kap Verde hat sein Ziel erfüllt. Sie sind so weit gekommen und haben das Ziel mehr als erreicht. Mit einem Marktwert von 54 Millionen. Das ist weniger als ein Zehntel. Ein Zwölftel, glaube ich sogar, von der Deutschen. Und sie haben sogar dem Weltmeister ein 0:0 abgerungen und dem Vize-Weltmeister 3:2 in der Verlängerung verloren. Also, diese Mannschaft hat das Ziel erreicht. Und der Herr Jesus war deshalb so erfolgreich. Er hat das, was man von ihm erwartet hat, was in Jesaja 53 und an vielen Stellen des Alten Testaments steht, vollkommen erfüllt. Und das war alles andere als ein Selbstläufer. Er ging seinen Weg mit dem Ziel, Jerusalem zu erreichen. Lesen wir dazu einen Vers, wo klar wird, der Herr Jesus hat Jerusalem im Blick gehabt. Matthäus 20. Wer eine Bibel dabei hat, bitte aufschlagen. Matthäus 20, 18 bis 19. Da steht siehe, auch wieder die siehe, also was ganz Wichtiges, horcht, passt auf. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und sie werden ihn den Nationen überliefern und ihn, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Also Jesus war fest entschlossen, diesen Weg zu gehen, und zwar ohne Wenn und Aber. Auch wenn er Bedenken bekommen hat im Garten Gethsemane und auch übrigens in den Parallelstellen in Markus 10 und Lukas 18 steht es fast wörtlich ganz genau so. Also wir resümieren, Jesus ging seinen Weg in dem vollen Bewusstsein, was ihn dort erwartet. Und er erreichte sein Ziel. Und nach der klaren Zielsetzung kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, nämlich die Erhöhung des leidenden Knechtes. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein, so steht es im Vers 13, zweiter Teil. Wir werden am dritten Punkt noch sehen, dass Jesus hier auf dieser Erde sehr unansehnlich geworden ist. Aber das ändert sich, wenn er erhöht erscheint. Und hier haben wir die Frage gestellt, warum wurde eigentlich Jesus erhoben, erhöht und sehr hoch gemacht? Im Neuen Testament wird das beantwortet, an mehreren Stellen, aber wir wollen nur zwei lesen. Man könnte jetzt natürlich 10 Stellen lesen. Der erste ist im Philipperbrief. Da können Sie auch den Finger gleich drin lassen. Da blättern wir dann noch 2 Seiten weiter oder 3. Philipper 2, 7 bis 10. Da steht: Aber er machte sich selbst zu nichts Da muss man erstmal bereit sein, sich zu nichts zu machen. Machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, oder Sklavengestalt, könnte man hier auch sagen, indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum, und jetzt kommt ja das Thema, der Punkt ist ja das Erhobensein, darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre des Vaters. Also wie Jesus war das kein Selbstläufer, dass er erhöht wurde. Denn zunächst musste er bis zum Äußersten sich erniedrigen und musste Kämpfe von innen und an außen durchstehen. Aber die Erhöhung hat noch einen Grund. Wenn wir drei Blätter weiter blättern, 3 Vers 1, Kolosser 3 Vers 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Jesus wurde erhöht, ist auferstanden, damit diejenigen, die sich zum Herrn bekehren werden, dieses neue, dieses Auferstehungsleben erhalten. Deshalb sollten wir auch suchen, was droben ist. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind gerade auch mit etwas beschäftigt, das eigentlich positiv ist, aber eigentlich für mich nicht. Wir beschäftigen uns gerade mit der Erbschaftsfrage. Leider. Dinge, die eigentlich erledigt werden müssen. Aber für mich ist es echt ein notwendiges Übel, ich sag's ganz ehrlich. Weil ich sehe dahinter immer, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und das ist immer wieder wichtig, wenn wir hier auf dieser Erde leben, dass wir den Blick nach droben nicht verlieren. Das ist nämlich unsere wahre Bestimmung. Der dritte Punkt. Die Erniedrigung des leidenden Knechtes im Vers 14. Das kommt dann auch im ganzen Kapitel 53 noch sehr oft vor. Da wird es dann in allen Details geschildert, wie der Herr Jesus für uns gelitten hat. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Eigentlich haben wir das ja schon in Philipper 2, Vers 7 gelesen, wie sehr sich Jesus erniedrigt hat. Aber Jesus wurde von Menschen brutal zugerichtet. Wir wissen das, wenn wir die ganzen Evangelium lesen, wie Jesus zugerichtet worden ist. In der Passion Christi, in dem Film, ich möchte es jetzt nicht empfehlen, aber da wird es, ich habe mal stückweise das gesehen, brutal, wenn man sich das überlegt, wie Jesus hingerichtet worden ist und zugerichtet worden ist von Menschen. Die Leute, die haben mit dem Kopf geschüttelt. Eigentlich waren öffentliche Hinrichtungen damals normal, aber das, was mit Jesus passiert ist, hat alles in den Schatten gestellt. Es war natürlich die körperliche Erniedrigung, aber auch die verbale Erniedrigung. Lesen wir da gerade mal 2 Verse, das darf man nämlich auch nicht unterschätzen. In Markus 15, 29. Da wird deutlich, wie Jesus auch verbal erniedrigt worden ist. Und die vorübergehend lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, ha, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust. Rette dich selbst und steige herab vom Kreuz. Ebenso spotteten auch die Hohepriester mit den Schriftgelehrten untereinander und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König Israel, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben, auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn und so weiter. Und auch in Markus 6, Vers 3, wenn wir schon in Markus sind, das war jetzt, könnt ihr vielleicht denken, dass die Familie wenigstens hinter ihm gestanden ist, aber auch die Freunde und Verwandten haben ihn eigentlich, ja, war ein Ärgernis. Ist dieser, 6 Vers 3, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Josus und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Also sie ärgerten sich an ihm. Wir haben vor kurzem, also früher war das Ärgernis ja für Jesus da, aber heute ist es eigentlich genauso. Wir hatten mal vor vielen Jahren einen Evangelist bei uns im Haus, der hat ja Evangelisation gehalten. Und der hat dann am Abend erzählt, ja, der hat irgendwie Interview gehabt bei Radio Allgäu oder sowas. Und dann hat er ein Vorgespräch gehabt und dann hat man zu ihm gesagt, Sie dürfen alles sagen, nur das Wort Jesus darf nicht vorkommen. Da haben wir gedacht, das ist mir in dem Moment wieder eingefallen. Ja, Jesus, damals ein Ärgernis und heute eigentlich genauso ein Ärgernis. Ja, mit Menschen kann man sehr gut über Gott sprechen, habe ich oft schon erlebt. Aber wenn Jesus zur Sprache kommt, habe ich oft schon erlebt, ich habe jetzt keine Zeit mehr, jetzt muss ich irgendwie was erledigen oder sowas, ja. Weil es ist euch vielleicht auch schon so gegangen. Im Mobitreff erlebt man sowas auf jeden Fall auch. 4. Punkt, die Zielgruppe des leidenden Knechtes. 15 Vers 15a, ebenso wird er viele Nationen besprengen. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Da müssen wir natürlich erstmal schauen, was heißt eigentlich dieses Besprengen? Ist ja für uns irgendwie so ein Wort, wo eigentlich nicht benutzt wird im Alltag. Da müssen wir ins Alte Testament schauen. 3. Mose 4 bis 6 für das Volk Israel hatte das wirklich eine Bedeutung. Und auch im Hebräerbrief kommt übrigens das Wort Besprengen öfters vor. Dritter Mose 4, Vers 6. Vers 6. Und der Priester tauchte seinen Finger in das Blut und sprenge von dem Blut 7-mal vor dem Herrn gegen den Vorhang des Heiligtums hin. Also dieser Ablauf war ein wichtiger, wenn es um das Sündopfer ging und wird oft in den Mosebüchern auch wortwörtlich wiederholt. Aber beim Versöhnungstag, und das wollen wir jetzt auch lesen, da wurde das dann wirklich vollzogen. Ja, 4. Mose 16, können Sie ein paar Verse weiter, ein paar Blätter weiter. 16, Vers 19 bis 21, bis 22. 3. Mose 16, ab 19. Und er sprenge etwas von dem Blut 7-mal mit seinem Finger an ihn und reinige ihn und heilige ihn von den Unreinheiten der Söhne Israel. Und hatte die Sühnung des Heiligtums und des Zeltes der Begegnung und des Altars vollendet, dann soll er den lebenden Ziegenbock herbeibringen. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihm alle seine Schuld, also alle Schuld der Söhne Israel und all ihre Vergehen nach ihren Sünden. nach allen ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt, in ein ödes Land. Und er schickte den Ziegenbock in die Wüste. Also, worum ging's? Besprengen mit dem Blut, Blut zur Reinigung, Blut zur Heiligung, Vergebung und Reinigung der Unreinheiten der Söhne Israel, Sündenbekenntnis und letztendlich wird der Ziegenbock in die Wüste geschickt, der sogenannte Sündenbock. Ich glaube, das kommt sogar daher, dieser Ausdruck. Das war der sichere Tod auch für diesen Sündenbock. Der Herr Jesus hat auch den sicheren Tod für uns erlitten und hat unsere Sünde bezahlt. Aber es ist noch ein unvollkommenes Bild hier im Alten Testament. Denn das musste ja Jahr für Jahr immer wieder neu gemacht werden. Aber der Herr Jesus hat diesen Akt vollkommen erfüllt. In Hebräer 10, Vers 4 steht, müsst ihr nicht aufschlagen, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Und schon gar nicht für alle Menschen. Von dem leidenden Knecht ist es aber zu erwarten. Und wir wissen, Jesus hat das auch erfüllt. Nochmal zurück zur Zielgruppe. Das ist ja der vierte Punkt, die Zielgruppe des leidenden Knechtes. Viele Nationen wird er besprengen. Ich habe mir gedacht, warum eigentlich nicht alle? In Johannes 3, Vers 16 steht doch, so sehr hat Gott die Welt geliebt, also doch alle. Ja, geliebt hat er schon alle. Aber nicht alle lassen sich retten. Nicht alle lieben den Herrn. Deswegen steht immer, wenn es um Errettung geht, viele, nicht alle. Viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Matthäus 20, Vers 16. Matthäus 20, 28. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben für viele, nicht für alle. Es nehmen nie alle das Wort auf, immer nur viele. Und die anderen. Letztes Mal hat Axel das auch in seiner Predigt ausgeführt. Viele nahmen es an, oder manche nahmen es an, manche überlegten sich das nochmal, und die anderen ärgerten sich an der Botschaft. So ist es, so war es damals, und so ist es auch heute. Die Zielgruppe Jesus sind die, die sich mit dem Blut Jesu praktisch besprengen lassen, heiligen lassen. Es gibt keine andere Heiligungsmöglichkeit. Nur das Blut Jesu macht uns rein für ewig. Der fünfte Punkt. Menschen nehmen Notiz davon. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war, und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Dieser Vers wird auch in Römer 15, 21 zitiert, wie 65 andere Verse aus Jesaja. Und die meisten Zitate, die im Neuen Testament von Jesaja zitiert werden, hängen mit Jesus zusammen. Hier in diesem Vers steht wieder weder alle noch viele. Hier steht einfach nur, dass über das, was geschehen ist, durch den leidenden Gottesknecht, sie den Mund schließen. Ich habe lang darüber nachgedacht. Viele Könige haben das, wovon sie noch nie gehört haben, einfach Notiz genommen. Sie wussten, hier ist irgendwas ganz Einschlägiges passiert. Das, was wir hier gesehen haben, das ist nichts Alltägliches. Sogar die Zeitrechnung wurde neu definiert nach Jesus. Aber die Frage ist, haben sie es richtig eingeschätzt? Ich glaube, weitgehend eben nicht. Die meisten Könige, Menschen schätzen das Kommen Jesu völlig falsch ein. Wenn sie das erkennen würden, würden sie in Sack und Asche Buße tun. Denn die Neudefinierung der Zeitrechnung ist nicht das, wofür Jesus gekommen ist. Er kam, wie beim letzten Punkt, dass er uns besprengt mit dem Blut Jesu und uns reinigt von unseren Sünden. Natürlich nicht nur Könige, sondern viele. Und erreicht ein Sehen und Wahrnehmen alleine nicht, wie es im letzten Vers gesagt wird. Wenn du etwas kaufst, dann sagst du auch nicht, ich habe etwas gesehen und wahrgenommen. Das neue Auto von mir aus. Nein, du sagst, ich habe es gesehen, ich habe es wahrgenommen und dann habe ich es gekauft. Es hat dich was gekostet vielleicht, ja? Du musstest vielleicht lange dafür arbeiten. Wenn wir die Sündenvergebung in Anspruch nehmen, werden wir nicht den Mund schließen, sondern der Mund wird sich öffnen. Der Mund quillt über, wenn wir das verstanden haben, oder? Und es verändert unser ganzes Sein. Heute früh habe ich in meinem Kalenderblatt gelesen, er ist für alle gestorben, damit die leben nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Wann werden sie es verstehen? Spätestens beim dem zweiten Kommen werden sie es verstehen. Trotzdem müssen wir zusammenfassend sagen, die meisten Menschen haben nicht davon gehört. Trotzdem sahen sie hier etwas Einschlägiges. Das war nichts Normales, was mit Jesus passiert ist. Im gewissen Sinne haben sie es wahrgenommen, aber die Frage damals wie auch heute, hat es auf mein Leben einen Einfluss? Und darüber entscheidet der Mensch, nicht Gott. Du und ich, wir müssen uns entscheiden, was bedeutet das für mein Leben, das was Jesus getan hat. Denn die nächste Predigt wird anfangen, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Da kommt ein Fragezeichen. Mit dieser Frage möchte ich jetzt schließen und dann bei der nächsten Predigt auch wieder beginnen. Entscheiden muss der Mensch, was er mit Jesus macht. Geht er mit seinen Sünden zu Jesus und lässt sich retten? Oder sagt er, okay, das war halt einer, nachdem die Zeitrechnung geht und das war irgendwie ein schöner Mensch und lieber Mensch und was weiß ich. Aber das wird keinen Einfluss auf mein Leben haben. Entscheiden muss der Mensch, was er mit Jesus macht. Viele Menschen werden gerettet, viele Menschen gehen aber auch verloren. Treffe die richtige Wahl. Amen. Ich möchte nur beten. Herr Jesus, wir sind überwältigt über das, was hier auch im Alten Testament steht, über dich klar und deutlich. Du bist gekommen, dich nicht bedienen zu lassen, sondern zu dienen, um dein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Leider nicht für alle, aber für viele. Und viele Menschen haben das auch schon in Anspruch genommen und haben sich retten lassen, haben ihre Sündenschuld zu dir gebracht und sind errettet und neu geworden. Dafür danken wir dir. Danke, dass du derjenige bist, der unser Heil geschaffen hat, der es erkämpft hat, sozusagen. Und danke, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du das erfüllt hast, was im alten Bund vorausgesagt worden ist über dich. Wir sind unendlich dankbar dafür. Amen.